Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz.
So, das, was ich hier sage, das schreibe ich mir tatsächlich vorher auf. Also nicht alles, aber zumindest manchmal so ein paar Stichpunkte, damit ich irgendwie auf den Punkt komme. Und wenn ich genau überlege, besteht mein ganzer Beruf letztlich aus Informationsverarbeitung in Form von Lesen, Schreiben, Sprechen. Aber was, wenn man nicht Lesen oder Schreiben gelernt hat? Hier ist Plus Eins, die Sendung mit Menschen und ihren Geschichten. Und heute ist es die Geschichte von Ute Hollschuhmacher, die in ihrer Kindheit weder Lesen noch Schreiben gelernt hat. Erzählt wird uns diese Geschichte von meiner lieben Kollegin Carina Schröder, die ist freie Autorin aus Berlin. Hallo Carina.
Hi.
Du machst ja sehr, sehr viel für Deutschlandradio, hast schon häufig Geschichten für Plus Eins hier recherchiert und erzählt. Was wärst du beruflich quasi, wenn du Analphabetin wärst?
Das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt, wobei ich jetzt hier quasi ein bisschen mich öffnen muss, weil ich als Kind sehr viele Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben hatte und auch heute noch in, sage ich mal, Rechtschreibung und Schreiben nicht die Beste bin. Also es ist auch wirklich so, dass ich manchmal die Fehler gar nicht sehe. Also irgendwie scheint da bei mir irgendwas ein bisschen schief gegangen zu sein, aber trotzdem kann ich diesen Job machen. Deswegen gute Frage.
Okay, und deine Rechtschreibung, die sieht man ja im Radio nicht. Das ist ja schon mal ein Vorteil.
Absolut.
Jetzt heute erzählst du uns von Ute. Wie kann es dann so weit kommen, dass Ute Hollschuhmacher nicht wie die meisten von uns in der Kindheit lesen und schreiben lernt?
Auf diese Frage hat Ute ganz viele Antworten für sich selbst gefunden und die meisten haben damit zu tun, dass sie selbst dafür verantwortlich ist und dass mit ihr irgendwas nicht stimmt.
Habe ich auch gedacht, dass ich schuld bin, dass ich nicht lesen und schreiben kann. Aber ich habe mich oft auch gefühlt, ob ich behindert bin. Aber wie ich gemerkt habe, das andere kannst du ja alles machen, da bist du ja nicht behindert, ich kann nur nicht lesen. Aber trotzdem habe ich mich immer schlecht gefühlt. Wenn irgendwas ums Lesen ging, war mir ganz komisch. Und da hätte ich mich am liebsten wieder verkrochen.
Und genau das hat Ute auch lange Zeit gemacht. Also sie hat sich verkrochen, kaum einem Menschen erzählt, dass sie nicht lesen und schreiben kann. Und klar, das liegt zum einen daran, dass sie sich vor allem auch geschämt hat, weil, wie du es auch gesagt hast, die meisten von uns lernen das als Kind ganz selbstverständlich, ohne überhaupt nur darüber nachzudenken. Ich würde sagen, wenn wir heute einen Blick in die Schulen werfen, dann sind die meisten von uns, glaube ich, davon überzeugt, das kann ja gar nicht mehr passieren, dass jemand nicht lesen und schreiben lernt. Und trotzdem muss man sagen, in Deutschland gibt es momentan rund 6,2 Millionen Erwachsene, also Menschen ab 18, die sogenannte funktionale Analphabeten sind. Also das bedeutet, die können einzelne Wörter und vielleicht auch Sätze lesen und schreiben, aber nicht mehr, so auch Ute. Und diese Menschen, die haben natürlich alle ihre eigene Geschichte und ihre eigenen Gründe dafür, warum sie nicht lesen und schreiben können. Aber die werden meist viel zu wenig gehört. Und deswegen bin ich so unheimlich dankbar, dass Ute mir ihre Geschichte erzählt hat.
Okay, jetzt wissen wir so ein bisschen was zum Hintergrund. Aber wie fängt dann jetzt diese ganz persönliche Geschichte von Ute an?
Aufgewachsen ist sie in den 60ern in Berlin-Neukölln mit 9 Geschwistern und ihren Eltern, also das waren 12 Personen und das in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und Ute musste alles mit ihren Geschwistern teilen und hatte quasi nichts für sich, auch keinen Platz. Ihre Mutter, die ist immer sehr zugewandt und sehr liebevoll mit den Kindern, aber die hat wenig Zeit, weil die arbeiten muss. Und der Vater, der ist das genaue Gegenteil.
Oft mussten wir ihn als Kinder über Mittag noch auf der Baustelle sein Mittagessen hinbringen. Und wehe, wir hatten als Kinder das nicht pünktlich hingebracht. Dann gab es wieder Ärger und Haue. Und wenn er seinen Lohn gekriegt hat, ist er erst in eine Kneipe gegangen und hat sein Geld vertrunken, also unser Unterhaltsgeld.
Also er trinkt, er verprügelt die Kinder und missbraucht Ute sogar. Utes Kindheit ist also vor allem von einem Gefühl geprägt, sie hat Angst. Angst vor ihrem Vater, aber auch Angst davor, wie ihr Vater zu werden.
Nur ich habe das Problem und ich habe gehört im Nachhinein, mein Vater konnte auch nicht lesen und schreiben. Das habe ich von meiner älteren Schwester gehört. Naja, ich war sauer traurig gewesen, dass ich so nach meinem Vater kam, weil ich ihn eigentlich sehr gehasst habe. ne, was er uns angetan hat in der Familie damals.
Ein Puzzleteil, um zu verstehen, warum Ute nicht lesen und schreiben kann, liegt sicherlich auch in ihren Erfahrungen aus der Schulzeit. Also sie kommt nach dem Kindergarten in die Sonderschule und dort kommt sie erst im Unterricht eigentlich ganz okay mit, merkt aber dann schnell, dass sie verloren ist. Mehr als ein paar Wörter kann sie nicht lesen und schreiben. Schon so scheinbare Kleinigkeiten, nämlich eigentlich braucht sie eine Brille, es bemerkt nur keiner, machen ihr das Leben auch nicht unbedingt einfacher in der Schule. Und sie findet auch wenig Anschluss. Galt die Familie insgesamt nicht gerade als beliebt, wurde sogar als asozial abgestempelt. Das alles nimmt Ute ziemlich mit und dann eben obendrauf noch die Lese- und Rechtschreibschwäche. Das verstärkt die Unsicherheit noch, weil sie dafür auch ausgelacht wird. Und deshalb ist sie in dieser Zeit auch vor allem ziemlich wütend.
Es waren manche Kinder, die wirklich dann gelacht haben, gehänselt, weil ich versucht habe, immer wieder das zusammenzuziehen, das Wort. Ja, und ich sagte ja, ich war sehr aggressiv damals. Dann in der Pause habe ich die Kinder dafür verprügelt, ne? Meine Mitschüler. Anders konnte ich mir nicht wehren und ich habe eigentlich geweint. Mir konnte keiner helfen.
Und das ist so unfassbar. Ute hat wirklich unter der Gewalt ihres Vaters gelitten, so wie die anderen Kinder auch. Aber sie hatte eben keine Worte. Also sie konnte sich nicht verbal wehren und wusste sich nicht anders zu helfen. Also hat sie einfach ihre Mitschüler verprügelt, die über sie gelacht haben.
Weil sie es ja auch gar nicht anders gelernt hat von ihrem Vater.
Genau, ja, das Vorbild.
Auch nur, ja.
Und auch die Lehrer waren keine Hilfe. Also die haben sich nicht um Ute gekümmert. Sie saß immer hinten, wurde nicht beachtet. Und manchmal ist sie gar nicht erst zur Schule gekommen, aber das scheint auch niemanden interessiert zu haben. Ute wünscht sich also, da rauszukommen. Aus der beengten Wohnung, aus diesem beengten Leben und auch aus dieser schrecklichen Schulzeit. Und sie sehnt sich nach Freiheit und glaubt, das könnte sie glücklich machen. Und dann kommt sie auch, diese Chance. Ein schneller Weg raus, nämlich sie hat die Chance auszuziehen, findet eine Wohnung mit 15, endlich. Und sie ist so richtig glücklich. Und auch die Schule beendet sie und will wirklich alles hinter sich lassen. Das zeigt sich auch darin, die hat kein einziges Zeugnis mehr aus ihrer Schulzeit. Die hat sie alle zerstört. Doch klar, wenn man eine Wohnung hat, muss man die auch irgendwie finanzieren. Also muss sie so schnell wie möglich einen Job finden. Und da hilft ihr ihre große Schwester bei und sie wird Zimmermädchen. Es scheint alles nach Plan zu laufen. Von außen sieht es so aus, als wäre sie wirklich unabhängig und frei und ihre Sehnsucht wurde quasi erfüllt. Und dann lernt sie mit 18 beim Tanzen noch einen Mann kennen. Sie verliebt sich und dann wird das Glück noch größer, denn sie wird schwanger. Und obwohl die Situation nicht geplant war, freut sie sich riesig, denn endlich ihre eigene Familie. Aber die Situation ist nicht unbedingt ideal. Ute hat gerade ihren Job gekündigt, weil sie damit unzufrieden war. Und auch der Kindsvater hat nicht unbedingt ein Interesse an einer festen Beziehung. Aber trotzdem freut sie sich unheimlich. Und auch ihr Wunsch nach einer liebevollen Beziehung wird sozusagen gestillt durch die Geburt ihrer Tochter.
2,5 Stunden habe ich gebraucht. Ich war mehr neugierig als wie mit den Schmerzen, die habe ich gar nicht also so mitgekriegt. Ich habe mich so auf die Kleine gefreut. Ich war so neugierig und dann durfte ich sie in der Hand halten. Ja, das war das schönste Gefühl. Wenn ich meine Tochter ein Küsschen gebe auf der Stirn, die hat so salzig geschmeckt und heute sage ich immer noch, sie schmeckt so salzig.
Das ist so schön und so liebevoll, wenn sie von ihrer Tochter spricht. Und sie hat da auch, also das merkt man auch, sie hat das erste Mal das Gefühl, alles stimmt. Sie ist frei, sie hat sich frei gestrampelt von diesem Leben. Aber sie weiß leider nicht, dass dieses Gefühl nicht von Dauer ist.
Carina, wie kommt Ute denn mit dieser neuen Situation zurecht?
Also das Erstaunliche ist ja, dass Ute immer irgendwie einen Weg findet, klarzukommen. Bevor sie zum Beispiel ihre Tochter bekommt, hat sie allerlei Strategien, um sich Fremden gegenüber nicht öffnen zu müssen und eben nicht erzählen zu müssen, dass sie nicht lesen und schreiben kann. Zum Beispiel, wenn sie ihre Miete zahlen muss, dann verbindet sie sich den Arm, geht mit dem Mietvertrag zur Post und die machen dann die Überweisung für sie. Doch die Geburt der Tochter, die verändert natürlich auch einiges, weil sie ist ja nicht mehr nur für sich selbst verantwortlich, sondern eben auch für einen anderen kleinen Menschen. Und sie kann sich auch nicht einlesen, so wie es andere werdende Mütter tun würden. Deswegen wird ihre Mutter, also ihre eigene Mutter, sozusagen die wichtigste Informationsquelle in der Zeit und bringt ihr alles bei. Und trotzdem muss noch was Schlimmeres passieren, damit sie auch versteht, okay, ich muss mich Menschen außerhalb der Familie öffnen. Da ist Ute ungefähr so 19, 20 Jahre alt und unterwegs.
Meine Tochter war bei die Oma gewesen. Dann hörte ich, also ich bin mit Taxi nach Hause gefahren, schon die Hermannstraße, tatütata, und habe immer nur gedacht, naja, hoffentlich ist nichts mit meinem Kind. Und dann sind wir zu meiner Mutter gefahren, stand der Krankenwagen vor der Tür, meine Tochter ganz blau, wäre beinahe gestorben und kindstot.
Also sowieso schon eine furchtbare Situation für jeden Elternteil. Und dann fährt sie ins Krankenhaus und das Erste, was sie machen muss, ist Dokumente ausfüllen.
Oh Gott, ja klar.
Und sie ist völlig überfordert. Und das nagt so sehr an ihr, weil sie das erste Mal merkt, eigentlich ist sie mit ihrer Aufgabe als Mutter teilweise überfordert und kann nicht das erfüllen, was sie eigentlich machen muss.
Ja, weil vorher war sie nur, sag ich mal, nur für sich selbst verantwortlich, ne? Und wenn du dann nicht lesen und schreiben kannst, aber jetzt auf einmal die kleine Tochter da.
Genau, und es ist immer so dieses Abwägen von ihr, dass sie immer überlegt, muss ich mich den Leuten öffnen oder nicht? Sozusagen, wer braucht diese Information, damit er mir helfen kann? Und wie sozusagen, wie viel kann sie davon ertragen, dass Leute das auch wissen?
Weil das auch so schambehaftet ist, ne?
Genau. Und deswegen muss sie quasi zum Beispiel Kinderärzten gegenüber wirklich gezwungenermaßen ehrlich sein, auch wenn sie wirklich darunter leidet.
Ich konnte ja noch nicht mal lesen, die Babynahrung ab dem ersten, zweiten, dritten Monat. Da bin ich zu meinem Apotheker gegangen, der kannte mich ja schon von Kind auf an. Und der hat mir jeden Monat die Babynahrung dann verkauft in der Apotheke. War zwar teurer, aber ich brauchte kein Betteln.
Also was sie meint mit Betteln, sie brauchte halt niemanden um Hilfe bitten und war von niemandem sozusagen abhängig. Aber sie hat sozusagen in Kauf genommen, dass sie deswegen Schulden hat und dass sie wirklich auch mit dem Geld richtig gut haushalten musste, um überhaupt hinzukommen.
Ich versuche mich die ganze Zeit dann noch irgendwie reinzuversetzen, was das wirklich bedeutet, also nicht richtig lesen und schreiben zu können. Und ich kann das fast gar nicht. Ich kann mich nicht da reinversetzen, weil das ist so normal, dass wir Straßenschilder lesen, dass wir eben die Inhaltsangaben auf Nahrungsmitteln lesen oder dass wir unsere Miete selber überweisen können und uns nicht den Arm verbinden müssen. Also in welchen Situationen ist es halt noch eine totale Schwierigkeit für Ute?
Na, so ein bisschen hast du es schon angedeutet, weil ich konnte mir das auch nicht vorstellen. Und dann hat sie mir davon erzählt, dass ihre Tochter eines Tages mal in den Zoo wollte. Mhm. Total normal, aber sie weiß halt nicht, wie sie in den Zoo kommt. Mhm. Oder eben so Kleinigkeiten wie der Tochter was vorlesen oder der Tochter bei den Hausaufgaben helfen. Das kann sie einfach nicht. Und darunter leidet sie auch jedes Mal. Aber das Schöne ist, dass sie mit ihrer Tochter auch schöne Erfahrungen sozusagen hat, wenn es zum Beispiel um die Lehrer geht. Weil sie geht natürlich zu Elternabenden und hat auch ein bisschen Angst, dass ihre Tochter auch vielleicht nicht lesen und schreiben lernt. Und die Lehrer sind total verständnisvoll und nehmen ihr diese Angst auch. Und sie kann sozusagen was erleben, was sie in ihrer eigenen Schulzeit nie hatte, nämlich so richtig tolle Lehrer, die einfach auch sagen, nee, ihre Tochter macht das alles super und sie müssen sich keine Sorgen machen. Und natürlich irgendwann muss sie es auch ihrer Tochter sagen. Da ist die Tochter ungefähr 10 Jahre alt. Und ab diesem Zeitpunkt passiert was ganz Besonderes, nämlich die Tochter nimmt ja eine ganz wichtige Rolle für Ute ein, weil sie kann ja für sie lesen und schreiben. Zum Beispiel hat sie so ein Dokument, was sie zum Arbeitsamt geben muss, von ihrer Tochter hat ausfüllen lassen. Und es merkt auch keiner, dass das halt ein Kind geschrieben hat.
Ich meine, manche Dokumente vom Arbeitsamt versteht man nicht mal als Erwachsener.
Ja, genau, richtig. Aber die Tochter ist quasi, na, man könnte fast schon sagen, fürs Überleben wichtig, weil sie Ute alles abnimmt, was sie alleine nicht hinkriegt. Und die beiden werden so ein richtig krass eingeschworenes Team, was sozusagen alles zusammen macht. Die Mutter kann der Tochter was beibringen und die Tochter kann quasi für die Mutter lesen und schreiben. Und Ute ist auch unheimlich stolz darauf, wie toll sich ihre Tochter entwickelt hat.
Sie hat nicht dieses Leben wie ich. Sie muss sich nicht verstecken, sie kann frei sein, sie kann überall hin. Ich habe mich so gefreut, das war so ein tolles Gefühl. Das kann sich keiner vorstellen.
Da ist ja die Tochter fast so eine Verbindung zur Außenwelt für Ute, oder?
Absolut. Und das Tolle ist wirklich, die ist so eine richtige Streberin in der Schule. Und sie ist sozusagen auch irgendwie stolz darauf, dass ausgerechnet ihre Tochter, wo sie ja selber so wenig Chancen im Leben hatte, so eine tolle Entwicklung hinlegt und so toll in der Schule, aber auch irgendwie als Mensch geworden ist. Aber trotzdem ist es für Ute immer noch sehr schwer. Also sie tut sich sehr schwer damit, sich anderen gegenüber zu öffnen. Und deswegen ist sie oft sehr einsam und sie verschließt sich immer mehr. Wo sie früher doch sehr, sag ich mal, aggressiv war als junge Frau und als Kind, ist sie jetzt eher ganz, ganz ruhig in dieser Zeit und spricht mit kaum jemanden. Und niemand weiß, was sie eigentlich fühlt. Und sie hält das immer so in sich drin. Aber manchmal kommt das quasi raus. Also manchmal muss sie immer so kleine Ausflüge aus dieser Einsamkeit rausmachen, einfach weil sie sonst wahrscheinlich geplatzt wäre. Aber das kann sie auch nur mit fremden Menschen.
Wenn ich mal im Waschcenter war oder so, wir haben uns unterhalten und so, dann habe ich so gerne darüber erzählt. Und dann sah ich ja diesen Menschen nicht mehr. Und ja, habe mich danach gut gefühlt, weil ich konnte ja mal was sagen und wie es mir so ging.
Weißt du, was ich mich frage? Wie alt ist Ute denn zu diesem Zeitpunkt dann?
Also Ute hat ihre Tochter so mit 19 bekommen und ja, weiß also
ist sie
nicht,
da jetzt
10 Jahre später,
Ende 20
also so,
oder so?
Genau,
weil,
ja.
Okay, die Tochter kann ja inzwischen, die hat in der Schule lesen gelernt. Ich frage mich, jetzt ist Ute ja eine erwachsene Frau dann schon zu diesem Zeitpunkt und es ist ja nie zu spät, was zu lernen. Wieso lernt sie dann nicht dann lesen und schreiben?
Ja, sie sagt, es gab damals nicht so viele Angebote wie heute und sie war zu sehr damit beschäftigt, sich um ihr Kind zu kümmern. Also sie musste ja auch immer arbeiten gehen, Geld verdienen und als Zimmermädchen zum Beispiel verdient man nicht so viel. Doch ehrlich gesagt, ich glaube, da steckt noch so ein bisschen mehr hinter. Wir müssen uns überlegen, Ute hat ja lange davon geträumt, eine eigene Wohnung zu haben, eine eigene Familie, ein unabhängiges Leben. Und das hat sie ja alles geschafft. Mhm. Und das hat zwar viel Kraft und Raffinesse gefordert von ihr, aber sie hat alles geschafft, ohne Lesen und Schreiben zu lernen. Und wahrscheinlich hat sie in der Zeit auch einfach gedacht, okay, warum muss ich das jetzt noch lernen? Es funktioniert ja irgendwie alles. Aber sie muss auch erkennen, dass das eben nicht für immer so geht, weil in der Zeit hat sie ja noch ihre Tochter, dann lernt sie einen neuen Partner kennen und beide wissen auch, dass sie nicht lesen und schreiben kann und deswegen können die beiden sie unterstützen. Dann geht Ute mit ihm nach Stuttgart, lebt dort erstmal auch und nach 17 Jahren zieht sie aber wieder zurück nach Berlin, weil die Beziehung zerbrochen ist. Und dann ist sie erstmal allein, weil ihre Tochter ist auch erwachsen, hat mittlerweile das zweite Kind und hat deswegen auch ordentlich zu tun und kann sich quasi nicht um Ute kümmern. Und dann ist sie halt allein in ihrer Wohnung, muss sich um alles selbst kümmern, ist noch scheuer, irgendwie um Hilfe zu bitten. Und dann gehen die Probleme erst so richtig los.
Ich hatte Schulden gehabt. Die Schulden sind nur gekommen, weil ich die Miete dann nicht einzahlen konnte. Ich hätte beinahe hier die Wohnung auch damals verloren, wo ich dann wieder nach Berlin gezogen bin. Mir haben sie Strom abgestellt, Geld hatte ich gehabt, aber ich konnte es nicht einzahlen.
Oh, spätestens, aber dann muss man doch, also ich weiß, das sagt sie wahrscheinlich so leicht, aber ich denke, sie ist doch die ganze Zeit dann so ausgeschlossen von der Gesellschaft.
Absolut. Und wie sehr sie darunter leidet, das erfahren wir jetzt auch noch, weil es scheint ein bisschen so, als hätte sich die Welt damals auch ein bisschen verändert, weil sie kann ihre Strategien ja auch nicht mehr durchziehen. Früher hätte sie sich einfach einen Arm verbunden und hätte sozusagen jemand anderen um Hilfe gebeten. Aber sie scheint diesmal so richtig überfordert von der Welt zu sein. Und sie ist, glaube ich, auch immer noch an diesem Punkt, dass sie einfach so viel Angst hat, sich anderen Menschen zu öffnen und irgendwie abhängig von anderen Menschen zu sein, obwohl sie es ja unbewusst irgendwie auch immer war. Von ihrer Tochter, von diesem Partner. Sie konnte ja gar nicht ganz ohne andere Menschen. Aber sie hat so viel Angst, glaube ich. Und dann hat sie das Glück, in der Zeit auch noch in der neuen Kantine anzufangen. Und es geht sozusagen einfach nahtlos weiter. Irgendwie kriegt sie das Leben wieder geregelt und mag die Arbeitsstelle auch. Ihr Chef ist auch nett und hat kein Problem damit, dass sie nicht lesen und schreiben kann. Und sie hat aber eine Kollegin, die ihr das Leben so richtig schwer macht. Sie hält nichts von ihr, ist auch wütend oft, weil Ute so scheinbare Kleinigkeiten wie Schriftverkehr oder so alles nicht machen kann. Und das geht wirklich 4 Jahre so. Also sie mobbt sie 4 Jahre lang fast jeden Tag und Ute wehrt sich nicht.
ich hatte auch nicht den Mut, mit ihr darüber zu sprechen. Und wenn ich den Mut hatte, kam ich gar nicht dazu, mit ihr zu sprechen. Weil sie fing ja schon gleich an, loszuschreien. Und ja, dann stand ich da wie ein fünfjähriges Mädchen und die hat mich wieder zur Sau gemacht. Das war für mich die Hölle. Ich wusste gar nicht, was ich dann mehr sagen sollte. Ich habe nur noch da gestanden, manchmal, wenn sie so rumgeschrien hat, wie gelähmt.
Also sie hat sich eigentlich wieder so gefühlt wie damals in der Schulzeit, wenn die anderen Kinder sie gehänselt haben, auf ihr rumgetreten haben oder wenn ihr Vater eben wütend geworden ist und sie auch wirklich doll beschimpft hat. Und deswegen hält sie irgendwann natürlich dieses Mobbing auch nicht mehr aus. Also die Angst und der Druck und das alles wird einfach zu viel. Und dann gibt es einen Tag, da macht sie sich morgens für die Arbeit fertig, geht aus dem Haus, steht vor dem Betrieb, aber eine Stunde lang, weil sie kann nicht reingehen. Also sie steht einfach da wieder wie angewurzelt und stattdessen geht sie dann nach einer Stunde zum Arzt. Und die Ärztin überweist sie zu einem Psychologen. Sie kommt für 4 Monate in eine Tagesklinik und bekommt die Diagnose Depression. Und dann kann wieder so ein Eindruck korrigiert werden, den sie in der Vergangenheit gewonnen hat. Sie hatte ja immer sehr viel Angst vor Ärzten und hat sich da eher immer versteckt. Oder wenn sie selber mal ein Problem hatte, hat sie mir auch erzählt, dann hat sie lieber quasi den Ausweg genommen und ist nicht zum Arzt gegangen, weil sie so viel Angst davor hatte, dass sie sich hätte öffnen müssen.
So Vermeidung als Strategie.
Total. Selbst wenn sie Schmerzen hatte, ist egal. Hauptsache nicht erzählen müssen. Und jetzt erlebt sie aber, sie kommt da in diese Klinik und da ist ein Arzt, der total verständnisvoll ist, der in ganz einfacher Sprache ihr erklärt, was mit ihr los ist, das sogar aufmalt, weil Ute diese Gefühle, die sie da hat, gar nicht greifen kann.
Er hat gesagt, ich weiß, wie sie sich fühlen und hat lauter Pakete gemalt, die oben auf meinem Kopf sitzen, diese Probleme. Und da haben wir dann ein Paket und nach dem anderen abgearbeitet, auf Deutsch gesagt.
Du kannst dir sicherlich schon denken, ein Paket ist natürlich die Kindheit und vor allem die Situation mit dem Vater aufzuarbeiten. Und das andere große Paket in ihrem Leben ist natürlich, dass sie sich eigentlich fast nie jemandem geöffnet hat, über ihre Probleme nie gesprochen hat, eben vor allem über das Lesen und Schreiben nicht gesprochen hat. Und das hat sie vor allem auch nicht gemacht, weil sie einfach keine Worte dafür hatte.
Wenn ich lesen und schreiben gelernt hätte, dann hätte ich ja über meine Gefühle besser sprechen können. Weil da öffnen sich ja eine ganze Menge Türen in dem Moment, wo du ja auch dann sicher bist und dich darüber unterhalten kannst. Aber wenn du das nie gelernt hast und nur Gewalt zu Hause erfahren hast, dann ist man so wie gelähmt. Ich habe auch gar nicht so einen großen Wortschatz gehabt, sage ich ganz ehrlich, weil ich darüber auch nie nachgedacht habe.
Und das hat mich völlig umgehauen. Mhm. Also weil wir vorhin darüber gesprochen haben, was man alles nicht kann, wenn man nicht lesen und schreiben kann. Aber die Idee, dass wir alle ganz viel darüber lernen, über Bücher, gerade in der Jugend vielleicht auch, was so Gefühle sind, wie man die beschreibt und so. Und ihr fehlt einerseits natürlich das Vorbild in der Familie, aber auch das, eben dieses Vorbild, was wir aus unseren Bücherhelden oder so noch gelernt haben. Und das also ich hätte nie darüber nachgedacht, hätte ich Ute nicht kennengelernt.
Das Vorbild, aber ihr fehlt vor allem, weil sie das ja auch beschreibt, die Sprache.
Ja.
Das denkt man ja gar nicht bloß, weil man nicht lesen und schreiben kann, dass einem irgendwie aber auch ein Teil der Kommunikationsfähigkeit, der Sprache fehlt, um sich der Welt mitzuteilen und ja dann dadurch ein Teil der Welt zu sein.
Genau, und da sind wir wieder an dem Punkt. Sie ist im Grunde automatisch ausgeschlossen, weil sie gar nicht so diese Öffnung auch haben kann, weil sie gar nicht Worte dafür findet und gar keine Sprache dafür findet, um das irgendwie auszudrücken. Und deswegen sagt sie quasi an dem Punkt, es reicht, ich möchte mein Leben ändern.
Ich möchte nicht mehr runtergezogen werden. Ich mache aus meinem Leben was ganz anderes jetzt. Und ich möchte nicht alle 6 Monate oder alle 5 Monate in der Tagesklinik landen. Ich arbeite an mir. Ich lerne lesen und schreiben. Ich mache das alles noch.
Hat Ute denn ihr Vorhaben in die Tat umgesetzt, Carina? Also wirklich lesen und schreiben gelernt?
Ich muss es dir jetzt halt einfach verraten, weil ich es auch die ganze Zeit darauf hingefiebert habe. Ja, hat sie. Mit 51 Jahren hat sie noch lesen und schreiben gelernt. Also total krass. Man muss sich vorstellen, Ute kommt aus der Klinik. Das Erste, was sie macht, ist zum Jobcenter fahren. Sie musste natürlich auch eine Krankmeldung einreichen, hatte mittlerweile ihren Job verloren. Und sie sitzt da vor der Dame und das finde ich das Bewundernswerteste überhaupt. Die Dame sagt, hier ist eine Adresse, da können Sie arbeiten als Zimmermädchen. Und sie guckt sie an und sagt, nee, ich kann da nicht hinfahren, denn ich kann nicht lesen und schreiben. Das heißt, sie nimmt das erstmal all ihren Mut zusammen und sagt der Frau vom Jobcenter, nein, ich möchte nicht einfach so weitermachen wie immer, ich möchte jetzt da raus. Diesen Mut dafür hat sie sicherlich auch von ihrer Tochter, aber auch von ihren Enkelkindern, vor allem dem Enkel, der immer sehr viel Liebe schenkt, auch heute noch. Und der hat natürlich auch eines Tages entdeckt, dass seine Oma nicht schreiben kann und lesen kann.
Er wollte irgendwie ein Kochrezept, ich weiß nicht mehr welches, da aus dem YouTube oder Google. Und da sagt er, hier musst du lesen, Oma, hier ist das Rezept, musst du eingeben. Naja, Oma kann das aber nicht. Und dann sagt er, Oma, kann das sein, dass du nicht lesen kannst? Ja, mein Junge, Oma kann nicht lesen. Und ist nicht so schlimm, dann liest er mir das vor und wir machen das zusammen. Dann haben wir das zusammen gekocht.
Und das ist so schön. Also die haben auch quasi parallel zusammen lesen und schreiben gelernt. Also Ute hat mir so eine Situation erzählt, da gehen sie irgendwie durch die Stadt und beide lesen zusammen Straßenschilder. Und so die Tochter steht daneben und sagt, ach, die Oma und mein Sohn können jetzt endlich lesen und schreiben.
Das finde ich immer das Schöne bei Kindern, besonders wenn die so klein sind, dass die so unvoreingenommen sind.
Der absolut.
Fragt einfach, Oma, kannst du lesen? Aha, okay. Nimmt es als Information, total so, bewertet es nicht, sondern ne, macht was draus.
Absolut. Und deswegen glaube ich, dieser Stoß hat auch gefehlt, damit sie diesen Schritt überhaupt erst macht. Also sie musste sich aus freien Stücken dafür entscheiden. Sie geht dann in die Schule und natürlich hat sie da eine ganz andere Erfahrung. Sie ist mit ganz vielen Leuten in einer Klasse, die das gleiche Problem haben. Sie hat Lehrer, die extra dafür ausgebildet sind, die sich auskennen. Und jetzt kommt noch das sozusagen das, die Kirsche auf der Sahne. Sie kriegt endlich eine Brille mit 51 Jahren.
Wirklich?
Ja, bis dahin hat es gedauert und jetzt kann sie halt auch lesen, was auf der Tafel steht und sie findet das erste Mal richtige Freunde.
Wie ist denn das? Also gut, da war sie dann 51, als sie quasi das so ihr Leben so richtig in die Hand genommen hat und dann lesen und schreiben gelernt hat, Freunde dadurch auch gefunden hat. Wie ist denn ihr Verhältnis zum Lesen und Schreiben dann jetzt heute? Ist man dann irgendwann fertig? Ist man dann irgendwann zufrieden? Oder?
Also Ute ist ja jetzt 59 Jahre alt. Sie sagt, sie hat manchmal noch Probleme, also vor allem in so Stresssituationen. Das kann ich mir auch gut vorstellen, wenn eine lange Schlange hinter ihr ist und dann kann sie manchmal nicht lesen und schreiben. Das geht mir übrigens auch so, also dass ich dann sehr unsicher bin, wenn ich gestresst bin und dann irgendwie so panisch werde und irgendwie alles nicht mehr so ganz hinhaut. Aber das sind sozusagen die Ausnahmesituationen. Sie kann jetzt auch, sag ich mal, in leichter Sprache Bücher lesen, übt jeden Tag immer noch weiter, ist da immer noch hinterher. Und das ist auch das, was mir an der Geschichte am meisten gefällt oder mich vor allem berührt hat, weil sie ja nicht viele Chancen im Leben hatte. Sie ist durchs System gerutscht und sie hat es sehr hart, sich da wieder rauszukämpfen. Aber sie zeigt jedem Menschen auch, dass es das einfach wert ist.
Und dass es nicht zu spät ist.
Genau, dass es nicht zu spät ist. Und ich finde das auch so toll, weil sie hat ja im Leben ganz viele schlechte Erfahrungen gemacht. Aber das hält sie nicht zurück. Also ihre Geschichte zeigt auch, selbst wenn das Leben uns Steine hinwirft, dass man trotzdem weitergehen kann, dass man das überwinden kann. Sie hat ihre Kindheit überwunden, die Schulzeit überwunden, hat an sich selbst gearbeitet und ist mit sich selbst im Reinen. Denn sie weiß auch, sie muss eigentlich nicht perfekt sein. Jeder Mensch hat seine Fehler. Und dass sie beim Lesen und Schreiben manchmal noch Probleme hat, ist gar nicht so schlimm.
Super. Vielen Dank für diese wirklich sehr, sehr schöne Geschichte der Woche, erzählt von Carina Schröder. Vielen Dank dir, Carina.
Ich danke dir.
Und wenn Sie Ihre Geschichte auch gerne im Radio mit uns teilen wollen, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an plus1@deutschlandradio.de. Wäre Plus Eins eine Serie beim Streamingdienst Ihres Vertrauens, dann wäre das der Zeitpunkt, wo Sie Binge-Watching-mäßig schon die nächste Folge klicken. Das geht auch, hören Sie zum Beispiel einfach unseren anderen Podcast dieser Woche. Da habe ich Boris Beimann als Plus Eins zu Gast und der ist Auftrittscoach. Er hilft also Menschen in Drucksituationen. Nicht nur Promis auf großen Bühnen, sondern auch Menschen wie uns.
Wir sagen oft, es heißt Versagensangst. Ich bin da anderer Meinung. Das ist eine Ebene, geht's weiter. Das ist eine Urangst, die wir alle kennen. Und zwar die Angst vor dem Ausschluss aus der Gruppe.
Ich bin Sonja Koppitz und auch nächste Woche wieder für Sie hier am Start. Tschüss.